Ich wünsche dir ein frohes und gesegnetes neues Jahr. Eine richtig gute Entscheidung, den ersten Sonntag schon direkt mit einem Gottesdienst zu starten. Wir haben es endlich geschafft. 2020 liegt hinter uns. Wer hätte gedacht, dass dieses Jahr ein solches wird? Eine Pandemie, die dein Leben und auch die ganze Welt auf den Kopf gestellt hat. Und nun stecken wir in 2021 und wir befinden uns aber trotzdem noch in der gleichen Situation. Ich weiß nicht, was das bei dir auslöst, aber so in ein neues Jahr zu starten, weckt in mir keine Freude oder gibt mir Zuversicht, dass dieses Jahr ein richtiges Knallerjahr wird. Was bringt uns dieses Jahr? Was bringt dir dieses Jahr? Ist dieser Spuk endlich mal vorbei? Oder müssen wir uns weiterhin mit Entbehrungen und Verzichten auseinandersetzen? Hey, Fragen, auf die wir keine Antworten haben. Und doch habe ich dir heute etwas mitgebracht, das eine klare Antwort auf dein Leben ist. Und das das Potenzial hat, viel Gutes in diesem Jahr bei dir zu bewirken. Und was sollte es anderes sein, außer Gottes Wort? Ich bin gespannt und freue mich darauf, was Gott uns heute zu sagen hat. Ich möchte noch beten. Vater, ich danke dir, dass du uns dein Wort geschenkt hast, weil du für uns das Leben wünschst. Ich danke dir, dass du Gutes für uns im Sinn hast, auch in diesem Jahr. Und ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen weit machst, dass das, was du uns sagen möchtest, auch wirklich bei uns ankommt und dass es Frucht bringt. Amen. Wie sollte ich eine Predigt am Jahresanfang starten, als dir die Frage zu stellen, hey, hast du dir Ziele gesetzt? Vielleicht mehr Sport zu machen, weniger zu rauchen, mehr Zeit mit der Familie zu verbringen, mal mehr Danke zu sagen oder auch an anderen Stellen mal mehr Nein zu sagen. Das sind auf jeden Fall die Top-Vorsätze der Deutschen. Und natürlich wissen wir auch, dass sie meist nicht über den Januar hinausgehen. Und besonders, weil wir uns noch in Corona befinden, ist die Motivation doch sowieso im Keller. Warum jetzt eine Predigt zu starten, in der wir uns mit Zielen auseinandersetzen? Doch die Bibel gibt uns einen weisen Spruch, der dich hoffentlich anregt, das Ganze nicht gleich wegzuwerfen und abzuschalten, sondern weiter zuzuhören. Wir finden ihn in Sprüche 29, Vers 18. Wenn keine Vision da ist, da verwildert das Volk. Ein Mensch, der keine Vision hat, der kein Ziel hat, der verwildert, der vernachlässigt sich, lässt sich gehen. Und gerade erfahre ich das am eigenen Leib. Ich mache viel Sport, aber ich kann es gerade nicht ausüben, weil ich verletzt bin. Und meine Disziplin für eine bewusste Ernährung ging damit direkt gleich flöten. Wie von selbst bewegen sich jetzt meine Beine immer zum Naschschrank, meine Hände greifen von selbst in die Süßigkeiten hinein und alles geht hinein auf der Couch. Und dann liegt man da und denkt sich immer wieder, hey, warum hast du dir das angetan? Kein gutes Gefühl. Gott hat schon dem ersten Menschen ein klares Ziel und eine klare Aufgabe gegeben. Es liegt in unserer DNA. Ohne Ziel vor Augen, ohne etwas, auf das wir zuarbeiten, lebt man nur im Überlebensmodus. Kennst du den? Man tut halt das, was man zum Überleben braucht oder das, worauf man gerade Bock hat. All das, was der Tag so mit sich bringt, versucht man zu meistern und in der anderen Zeit, die man frei zur Verfügung hat, versucht man so viel wie möglich zu genießen. Und als Eltern, glaube ich, kennt jeder diese Momente. Wenn die Nächte lang, aber der Schlaf kurz ist, man sich auf allen Vieren in die Küche zieht und die Augen den Tunnelblick eingeschaltet haben. Auf eine Kaffeemaschine und der Körper schreit, Kaffee. Genau das brauche ich dann, um diesen Tag zu überleben. An diesem Tag versuche ich nur durchzukommen, aber ganz bestimmt nicht irgendetwas Großes aus meinem Tag zu machen. Und das kommt immer mal vor und das ist auch vollkommen okay. Aber wenn mein Leben jeden Tag so aussehen würde, dann hoffe ich, dass ich Menschen in meinem Leben habe, die mir ganz liebevoll auf die Schulter klopfen und sagen, hey Daniel, so geht das nicht weiter. Und die Bibel hat recht. Wir brauchen Ziele für unser Leben. Wir brauchen etwas Erstrebenswertes, weil wir uns sonst gehen lassen. Das ist nicht gut für dich und auch nicht für die Menschen um dich herum. Und das gilt ganz besonders für unseren Glauben. Ein Christ hat ein Ziel, hey, und das ist die Ewigkeit. Aber auf dieses Ziel wartet er nicht in einem Warteraum, bis diese Zeit gekommen ist, sondern der Christ gestaltet sein Leben aktiv und er arbeitet auf dieses Ziel hin. Was ist dein Ziel mit Jesus für dieses Jahr? Oder steckst du noch im Überlebensmodus? Dann lasse ich dir mit dieser Predigt ganz liebevoll auf die Schulter klopfen und sagen, hey, so geht das nicht weiter, weil Gott viel mehr für dich bereithält. Meine Predigt lautet für heute, in größere Schuhe schlüpfen. Und es kommt erstmal gar nicht darauf an, ob du ein Ziel hast oder nicht. Aber ich kann dir sagen, Gott hat ein Ziel für dein Leben. Und eins dieser Ziele finden wir in Römer 8, Vers 29. Sie alle, die Gott im Voraus ausgewählt hat, die hat er auch dazu bestimmt, seinem Sohn gleich zu werden. Hey, was für ein Ausspruch über unser Leben. Er hat uns dazu bestimmt, seinem Sohn gleich zu werden. Nicht nur ähnlich oder so in der Art, sondern ihm gleich zu werden. Und es klingt ziemlich cool, weil Herr Jesus ist das Beste, was Gott der Menschheit je geboten hat. Und gleichzeitig klingt diese Nummer eine Nummer zu groß. Hey, wie soll ich Jesus Schuhe ausfüllen? Wie soll ich jemals in diese Schuhe reinpassen? Und so groß und klasse Gottes Ziel auch klingt, so unmöglich erscheint es mir, dass wir oft gar nicht uns trauen, an diese Dinge uns zu versuchen. Viele Dinge in unserem Leben scheinen uns so entfernt, dass wir uns gar nicht trauen, sie anzugehen. Hey, wie viele tolle Ideen, wie viele Träume sind verpufft im Nichts, weil sie zum jetzigen Zeitpunkt einfach zu unrealistisch klangen. Und doch macht Gott keine falschen Versprechungen. Was er sagt, das gilt und dazu steht er. Er bindet sich sogar an sein Wort und es tut uns gut. Wenn wir auf Ziele schauen, auf dieses Jahr schauen, dass wir den Blick mal von uns, auf uns, mal beiseite legen und das Ganze aus seinem Wort betrachten. Und ich habe euch heute einen meiner Lieblingsabschnitte aus der Bibel mitgebracht und wir finden ihn in Epheser 1, die Verse 15 bis 23. Darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab, für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu gedenken. Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe, in der Erkenntnis seiner selbst. Erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er wirksam werden lassen in Jesus Christus, als er ihn von den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen. Hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Das ist für mich einer der stärksten Abschnitte der Bibel. Hier werden Dinge ausgesprochen, die für dich gelten und die dein Leben in diesem Jahr unglaublich vorwärts bringen können. Man spürt in diesen Versen regelrecht Paulus' Leidenschaft für diese Menschen. Hey, dieser Wunsch und diese Sehnsucht, dass sie entdecken und erfahren, hey, was Gott auf ihr Leben legen möchte. Weißt du, was man bei den erfolgreichsten Menschen beobachten kann? Sie haben eine besondere Grundlage, auf der sie ihre Ziele aufbauen. Und diese Grundlage bildet ein Fundament, das ihnen so viel Selbstvertrauen gibt, dass sie Höheres erreichen können. Schauen wir uns Bill Gates an. Der gute Mann ist sehr intelligent und hat einen IQ von 160. Und dem ist er sich bewusst. Einer meiner Lieblingssprüche von ihm ist, stell dich gut in der Schule mit Nerds, denn sie könnten später dein Boss sein. Es fiel diesem Mann nicht schwer, sich klare Ziele zu setzen in seinem Leben und auch nicht schwer, ein Risiko einzugehen, weil er wusste, was er hatte. Was uns Christen oft fehlt, ist das Bewusstsein, was für eine Grundlage wir als Christen haben. Christen sind meiner Meinung nach die Menschen, die am meisten unterhalb ihres Potenzials leben, weil sie nicht wissen oder nicht in diesem Bewusstsein unterwegs sind, was ihre Grundlage ist. Und Paulus möchte uns in diesem Abschnitt 4 ganz wertvolle Grundlagen geben, die dich hoffentlich ermutigen, starke Ziele für dein Leben zu setzen. Das erste Ziel oder die erste Grundlage ist, es ist Gottes Wunsch. Ein paar Verse vor diesem Abschnitt spricht Paulus, schon vor der Erschaffung der Welt hat Gott uns aus Liebe dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld. Paulus sagt, er hat uns erwählt. Er hat dich erwählt. Es war sein Wille und es war seine Entscheidung für dich. Und wenn es darum geht, etwas zu tun oder etwas zu leben, dann landen wir schnell in dieser Perspektive, ich muss das oder ich soll das tun. Und dabei geht es in erster Linie gar nicht so sehr um uns, sondern um ihn. Wenn Gott sagt, hey, wir sollen lieben, dann, weil er uns zuerst geliebt hat. Oder wenn ich mehr Bibel lesen möchte, dann beruht das auf der Grundlage, hey, dass Gott mich liebt, dass es sein Wunsch ist, dass ich ihn immer mehr kennenlerne und dass ich in seinem Wort immer mehr Kraft für mein Leben schöpfe. Dass es sein Wunsch ist, das ist die Grundlage für unser Leben, nicht etwas zu leisten. Und es passiert so leicht, aus den Augen zu verlieren, dass Gott sich ganz bewusst für uns entschieden hat. Paulus benutzt zum Beispiel als Beispiel die Adoption. Hey, Gott hat uns adoptiert. Und das bedeutet, er hat sich ganz bewusst dazu entschieden. Er hat ganz bewusst gesagt, ich möchte dich haben. Und ein adoptiertes Kind hat dieselben Privilegien, dieselben Rechte wie ein leibliches Kind. Bloß der Unterschied ist, dass ein adoptiertes Kind erst noch lernen muss, was es alles hat. Ich erinnere mich an eine Familie, die ich sehr gut kannte. Und die hatten ein Pflegekind. Und dieses Kind hat schon mehrere Jahre bei denen gelebt. Und als ich sie besuchen war, sagte dieses Kind zu der Mutter, ob sie an den Kühlschrank gehen darf. Obwohl sie schon mehrere Jahre dort gelebt hat und sie wusste eigentlich, hey, sie hat die gleichen Rechte, war sie sehr unsicher, was sie hat. Und wir müssen uns fragen, hey, was ist der größte Wunsch eines liebenden Vaters? Dass seine Kinder zu guten, fähigen Persönlichkeiten heranreifen. Und was sind die schönsten Momente von Eltern? Natürlich, auch wenn mal die Kinder hören, aber die schönsten Momente sind, hey, wenn Kinder etwas entdecken und sie sich etwas aneignen. Die ersten Schritte, die ersten Worte, das erste Fußballtor oder ein Schulabschluss und eine Perspektive für das Leben. Babys sind total cool. Freunde von mir haben gerade wieder eins bekommen und das ist einfach Zucker. Und manchmal schaue ich auch zurück und denke, hey, wie schnell sind meine Kinder herangewachsen? Und doch liebe ich es, wie sie sich entwickeln. Ich liebe es zu sehen, was sie können. Und ich bin so gespannt, das alles noch zu entdecken, was sie noch erreichen werden. Hey, was hätten wir für einen Gott, wenn der nicht voll Leidenschaft dafür wäre, dass unser Leben vorwärts kommt und wir uns entwickeln? Und es ist das Natürlichste für einen Menschen, dass er sich entwickelt. Und das gilt auch für unseren Glauben. Und wir dürfen uns auf diese Grundlage stellen, weil es Gottes Wunsch ist. Der zweite Punkt ist, schau nach hinten. Paulus fängt diesen Abschnitt damit an, Gott zu danken und ihn zu loben für das, was Gott bei den Ephesern bewirkt hat. Er hebt es hervor, er ist begeistert und er feiert es. Hey, wie wichtig ist es für uns Christen, all das zu feiern, was Gott auf diesem Weg schon alles geschehen hat lassen. Der Blick zurück erinnert uns immer wieder daran, hey, Gott ist treu und er wird es auch in der Zukunft sein. Bei uns Deutschen ist es ja meistens so, ich nenne es einfach, sag's mal ganz lieb ausgedrückt, wir sind ein wenig kritisch. Und das ist nicht nur schlecht, aber als ein Charakterzug ist es nicht immer förderlich. Hey, wie schnell kann in meinem Leben so viel Positives, was passiert ist, durch eine negative Sache verpuffen. Wie leicht fällt es mir, meinen Blick auf das zu richten, was noch nicht so gut läuft, als auf das, was gerade richtig gut funktioniert und wofür ich dankbar sein kann. Wie schnell passiert es, dass ich mich in Frage stelle, dass ich Gott in Frage stelle und dann sagt Gott zu mir, hey, Daniel, schau mal zurück. Schau mal auf all die Spuren, die ich mit dir gegangen bin. All das Gute, was in deinem Leben schon passiert ist. Ich bin am Werk und ich werde es auch in Zukunft sein. Ey, es ist so hilfreich und so wichtig für unser Leben, immer wieder den Blick nach hinten zu richten und zu wissen, dass Gott treu ist und dass er es auch in Zukunft sein wird. Der dritte Punkt ist unsere Berufung. Damit ihr wisst, zu welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen seid, welch reiches und herrliches Erbe er für die Heiligen bereithält. Ich kenne viele Menschen, die wissen, dass Gott sie liebt. Aber ich kenne nur wenige Menschen, die wissen, dass Gott sie zu etwas berufen hat und dass das in ihrem Leben eine Hoffnungsquelle sein soll. Nicht wenigen fällt es schwer, daran zu glauben, dass Gott ihr Leben dazu berufen hat, um in dieser Welt etwas zu bewirken, etwas umzusetzen. Wie Jesus sagt, hey, Licht in dieser Welt zu sein. Aber darin liegt so viel Kraft, darin liegt so viel Segen, wenn wir uns auf die Berufung, die Gott uns gegeben hat, darauf einlassen. Zu erkennen, hey, was Gott in einen hineingelegt hat und dass das positive Auswirkungen für andere Menschen hat. Ich erinnere mich noch an ein Gespräch mit meinem damaligen Jugendleiter. Er erzählte mir von Leitungen, Visionen und ich hatte keine Ahnung von diesen Dingen. Und ich habe mich gefragt, hey, warum redest du mit mir darüber? Und als er mich dann in Leitung hineingesetzt hat, ich auf einmal Menschen angeleitet habe und gemerkt habe, wow, das bewirkt etwas in den Menschen. Hey, was waren das für starke Erfahrungen in meinem Leben? Aber Paulus spricht auch davon, wie wichtig es ist, seine Berufung zu leben. Im Korintherbrief spricht er von der Gemeinde als den Leib, also der Leib Christi, als einen vergleicht er mit einem menschlichen Körper. Und er sagt, wie wichtig die einzelnen Teile darin sind, damit das Ganze wachsen kann. Und obwohl diese Gemeinde gut unterwegs war, hey, es ist Paulus Gebet, dass sie das mehr und mehr erkennen. Wisst ihr, ich kann lernen, wie man Musik macht. Das kann man lernen. Ich liebe Lobpreis, ich mache das total gerne. Aber wenn ihr mich neben Sina auf der Bühne sehen würdet, ihr würdet sofort erkennen, wer von uns beiden für diesen Dienst berufen ist. Hey, und wie Hammer ist es, dass wir so tolle berufene Menschen in unserer Gemeinde haben. Und trotzdem hat Gott auch eine Berufung für dein Leben. Er hat voll Liebe und voll Glauben dir diese Berufung anvertraut. Und er möchte, dass du dich darin entfaltest. Ganz persönlich und ganz individuell nur für dich. Und weil du diese Berufung hast, darfst du auf dieses Jahr voll Hoffnung schauen. Und Hoffnung bedeutet eine Zuversicht, eine Gewissheit zu haben, hey, dass Gott noch sehr viel Cooles in deinem Leben tun wird. Der vierte und letzte Punkt ist, wir haben den Heiligen Geist. Paulus betet, dass der Heilige Geist ihnen die Augen öffnet, dass sie erkennen, welch reiches Erbe sich im Glauben verbirgt. Und Paulus bringt es so stark auf den Punkt, dass er unseren Glauben mit der Auferstehung Jesu von den Toten vergleicht. Der Geist, durch den Jesus auferstanden ist, erlebt und erwirkt in jedem von euch. Hey, weißt du eigentlich, wie reich beschenkt du als Kind Gottes bist? Und weißt du, was in deinem Leben durch den Heiligen Geist eigentlich möglich ist? Hey, durch den Heiligen Geist haben wir Zugang zu Gott. Wir haben Kraft, wir haben Liebe, wir haben Weisheit. Und die Bibel sagt, dass der Heilige Geist viel gute Frucht in unser Leben bringen möchte. Und es ist das Natürlichste, dass ein Christ im Heiligen Geist wächst. Wie sollte es auch anders sein, wenn die Bibel davon spricht, wie reich und herrlich das Erbe ist? Wir müssen uns immer wieder daran erinnern, dass wir keinen geizigen Gott haben, sondern einen verschwenderischen. Ich habe noch nie einen Mann oder eine Frau Gottes erlebt, die gesagt hat, hey, ich weiß genug von Gott. Ich habe schon genug von Gott bekommen. Sondern die Menschen, die Gott kennenlernen, werden immer hungriger nach ihm. Und auf dieser Grundlage möchte ich dich ermutigen, hey, Ziele mit Gott zu setzen, Neues in dein Leben hineinzulassen. Natürlich auch, dass dich herausfordert, aber dass dich weiterbringen wird. Wir müssen nicht ein Leben lang mit Charakterschwächen leben. Wir müssen nicht ein Leben lang im Unwissen leben und ständig wieder auf die Nase fallen. Gott hat uns dafür alles gegeben, unser Leben ganz bewusst mit ihm anzupacken und über das Jetzt hinauszuwachsen. Hey, das ist das Natürlichste, was unsere Beziehung zu Jesus mit sich bringt. Aber es wird nicht einfach von selbst geschehen. Wir müssen Gott Raum geben, in dem das Ganze geschehen kann. Ich habe dir was mitgebracht von Richard Foster und der sagte einmal, geistliche Übungen stellen uns vor Gott, sodass er uns umwandeln kann. Durch sie wird der Boden für das Wirken des Heiligen Geistes vorbereitet. Sie sind ein Weg, auf dem Gott seine Gnade an uns wirken lassen kann. Die innere Gerechtigkeit, die wir suchen, wird nicht einfach über unseren Kopf ausgegossen. Gott hat uns das Einüben ins geistliche Leben verordnet als Mittel, um uns dahin zu bringen, wo er uns segnen kann. Bei uns Christen ist das wie bei den Pflanzen. Man muss eine Pflanze immer wieder umtöpfen, damit sie mehr Raum hat, um sich zu entwickeln. Und das Gleiche gilt auch für uns Christen. Wir brauchen neue Schuhe. Wir brauchen größere Schuhe, um in das hineinzuwachsen, wozu Gott uns berufen hat. Etwas Neues. Es fühlt sich vielleicht ungewohnt an, aber Gott sagt uns, dass er bei uns ist und dass wir diese Schuhe ausfüllen werden. Hey, wenn du glaubst, wenn du an Jesus glaubst, dann bist du Kind Gottes, Punkt. Aber Gott wünscht sich mehr. Und deswegen diese vier Grundlagen für dich. Hey, es ist Gottes Wunsch, dass du in das Bild Jesus hineinwächst. Natürlich vollkommen wird es erst sein, wenn Jesus wiederkommt. Aber wir müssen nicht darauf warten. Wenn du zurückschaust, dann wirst du all die Spuren sehen, die Gott schon mit dir gegangen ist. Und darauf darfst du Hoffnung schöpfen. Und auch eine weitere Hoffnung ist für dich, dass Gott dich berufen hat und dass du ein reiches Erbe hast, nämlich der Heilige Geist, der in dir lebt. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du auf dieses Jahr schaust, hey, lass es keine Theorie in deinem Leben sein. Schuhe bringen nur dann etwas, wenn wir sie anziehen und darin laufen. Ich vergesse es nie, als meine Mutter mich zum ersten Mal zum Basketballtraining geschleppt hatte. Ich wollte es immer mal tun, ich habe gerne Basketball gespielt, es hat sehr viel Spaß gemacht und ich war auch gut da drin, aber ich habe mich nie getraut, weil ich unsicher war, ob ich es wirklich gut genug konnte. Ich die Leute nicht konnte und mir unsicher war, ob ich gut genug bin. Aber meine Mutter wusste es besser. Sie schleppte mich hin und ich erlebte eine der prägendsten Jahre in meinem Leben. Ich durfte über mich hinauswachsen, coole Erfahrungen machen und es war etwas ganz Besonderes für mich. Und deswegen möchte ich dich ermutigen. Hey, setz dir Ziele mit Gott. Schau in dein Leben hinein, was Gott mit dir vorhat und geh ganz praktische Schritte. Hey, fang ganz praktisch an, dein Leben mit Jesus aktiv zu gestalten. Fang an, negative Charakterzüge dich davon abzuwenden und den Jesus-Charakterzügen nachzujagen. Hey, wenn du negativ sprichst, fang an, positiv zu sprechen. Wenn du immer wieder in Rage kommst, weil Leute dich auf die Palme bringen, fang an, wie Jesus sagt, sie zu segnen. Fang an, Gott zu fragen, was vielleicht sein nächster Schritt mit dir ist. Schau vielleicht sogar auf Vorbilder, die in deinem Leben sind und schaue, was erstrebenswert für dein Leben ist. Fange an, Prioritäten zu setzen, wie Richard Foster sagte, damit der Raum geschaffen wird, in dem der Heilige Geist Neues in dir wecken kann. Und vielleicht ist es auch an der Zeit, einen ersten mutigen Schritt in einen Dienst zu investieren. Ich habe ja gerade gesagt, dass die Gemeinde daraus besteht, dass jeder Einzelne seinen Platz in der Gemeinde findet und dadurch erst der ganze Leib wachsen kann. Hey, setz dir Ziele mit Gott. Wir wissen nicht, was 2021 mit sich bringt, aber was wir wissen ist, dass Gott einen Plan für uns hat, dass Gott Ziele mit unserem Leben hat und dass wir uns darauf stellen dürfen und sie angehen können. Ich möchte dich ermutigen, dass dieses Jahr ein richtig starkes Jahr für dich wird, weil du darauf vertraust, dass Gott Gutes mit dir vorhat. Dafür wünsche ich dir Gottes Segen, ganz viel Ermutigung. Bleib dran, such dir Menschen, die dich ermutigen und die an deiner Seite sind und dich immer wieder vorwärts pushen. Amen.